The first Democratic lawmaker is publicly calling for President Biden to drop out of the presidential race.
Deutschlandfunk, der Tag.
Congressman Lloyd Doggett of Texas said
Lloyd Doggett aus Texas hat nur den Anfang gemacht. Inzwischen hat auch ein zweiter Kongressabgeordneter Joe Biden öffentlich aufgefordert, aus dem Rennen um die Präsidentschaft auszusteigen. Mehr als ein halbes Dutzend prominenter Demokraten zweifeln, ob der Präsident fit genug und in der Lage ist, Donald Trump im November zu schlagen. Nach Bidens verheerendem Eindruck im Fernsehduell am vergangenen Donnerstag erleben wir die US-Demokraten in Aufruhr auf der Suche nach einem Ausweg aus dieser Krise und ihren Präsidentschaftskandidaten auf Abruf. Das schauen wir uns gleich genauer an mit Catherine Kluver-Ashbrook, die lange in Harvard gelehrt hat und jetzt für die Bertelsmann Stiftung arbeitet. Hat die sogenannte Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit mit Russland und China an der Spitze das Zeug zu einem Bollwerk gegen den Westen? Auch auf diese Frage gibt es Antworten in der Tag für diesen 4. Juli 2024. Ich bin Jasper Barenberg. Eine Woche liegt der desaströse Fernsehauftritt von Joe Biden im Schlagabtausch mit Donald Trump inzwischen zurück. Der US-Präsident hat damit Schockwellen ausgelöst bei Wählerinnen und Wählern, aber auch und vor allem innerhalb seiner eigenen Partei. Seitdem steht eine Frage im Mittelpunkt der Debatte. Kann Joe Biden weiter Kandidat der Demokraten für die Präsidentschaftswahlen am 5. November bleiben? Und wenn nicht, wer könnte an seine Stelle treten? Wir machen uns auf die Suche nach Antworten, nach vorläufigen Antworten, möglicherweise mit der Politikwissenschaftlerin Catherine Kluver-Ashbrook. Hallo Frau Kluver-Ashbrook.
Hallo Herr Barenbeck.
Schauen wir noch mal einen Augenblick auf diese vergangene Woche zurück. Täuscht der Eindruck oder ist es so gewesen, dass Joe Biden und vor allem die Leute um ihn herum alles getan haben, die galoppierenden Zweifel zu zerstreuen, die Panik zu dämpfen und dieses um sich greifende Feuer auszutreten. Und nach einer Woche muss man trotzdem sagen, dieser Versuch ist gescheitert.
Ja, noch scheinen die Diskussionen nicht abgenommen zu haben. Trotz der Tatsache, dass es gestern einen vereinenden Gipfel der demokratischen Gouverneure im Weißen Haus gegeben hat. Trotz der Tatsache, dass es gestern eine Pressekonferenz der Sprecherin des Weißen Hauses gegeben hat, in der nochmal bestärkt würde, er würde nicht aufhören, indem es eine Mailflutwelle an die möglichen auch finanziellen Unterstützer gab, zu sagen, ich bleibe weiter dabei. Das scheint einer anderen Hintergrundsdynamik aber eben keinen Abrieb getan zu haben. Das wird ein unglaublich komplizierter Prozess für die Demokratische Partei, wenn sie jetzt eben noch umlenken würde. Auch der Prozess ist mit extremen Risiken behaftet, dieses Risiko mitunter einzugehen. Und das ist natürlich jetzt schwierig. Sie haben eben zwei Hürden eingebaut oder drei: Presseauftritte und Auftritte, Wahlkampfauftritte, die er in Anführungszeichen bestehen muss. Also es werden ihm quasi Stöckchen in den Weg gelegt, über die er springen muss. Und dann wird die Partei sich weiter mit ihm beraten, werden sich seine obersten Berater weiter mit ihm beraten.
Also wenn ich gerade fragen wollte, an welchem Punkt stehen wir gerade, dann lautet Ihre Antwort, er hat jetzt ein paar Tests in den nächsten Tagen vor sich. Das lange Interview vielleicht noch dazu, dass er ABC geben wird, das dann am Sonntag ausgestrahlt werden soll. Also öffentliche Auftritte zum Teil eben ohne Netz und doppelten Boden, ohne Teleprompter. Und daran wird sich jetzt einiges, möglicherweise alles entscheiden?
Das ist zumindest das, was ich aus Washingtoner Kreisen höre, dass das die Interna sind, die ihm die Partei, aber eben auch die Parteiältesten, andere Parteiälteste wie Nancy Pelosi ihm mitgegeben haben. Er muss die nächsten Wahlkampfauftritte, und Sie haben es eben angesprochen, ein sehr, sehr ungewöhnliches Interview mit George Stephanopoulos von ABC News, nicht nur über sich ergehen lassen, sondern eben auch mit Bravour bestehen, sodass alle Traumata, das kann man ja vielleicht nicht anders beschreiben, die diesen Resonanzkörper nach der Debatte gebildet haben, um das entscheidend auszuwischen, auszulöschen. Wenn das nicht geht, dann steht die Demokratische Partei wirklich vor sehr, sehr, sehr schwierigen internen, auch strukturellen Fragestellungen, bei denen noch nicht klar ist, ob das dann schlussendlich auch zu einem Erfolg führen kann.
Also wenn Sie jetzt von Resonanz sprechen, ich sag mal, das war ja, haben viele Beobachtende ja nach diesem TV-Auftritt anschaulich geschildert, zum Teil Menschen, die jahrelang in diesem Geschäft waren und gesagt haben, eine solche Panik haben wir alle noch nicht erlebt. Textnachrichten aus allen Ecken und Enden dieser großen und vielfältigen demokratischen Partei. Wie groß ist der Druck hinter den Kulissen im Moment?
Ich glaube, der Druck ist in der Tat sehr groß. Aber umgekehrt wird auch gerade am Reißbrett durchgespielt. Was ist eigentlich möglich in diesen sehr, sehr kurzen Zeitabläufen? Wenn im April der Präsident hingeworfen hätte, aus gesundheitlichen Gründen, und nochmal, die Statuten der Demokratischen Partei geben sehr wohl vor, das sei denn, es ist irgendwie ein großes gesundheitliches Ereignis, ein Schlaganfall, irgendwas, was den Präsidenten quasi aussetzen würde, physisch, dass er selber zurücktreten muss, also der Kandidat muss selber zurücktreten. Das haben sie 2016 für sich nochmal als Partei klarifiziert. Und auf der Basis ist die Entscheidung natürlich zunächst einmal bei Joe Biden, aber der operative Prozess, der danach folgt, ist eben sehr, sehr komplex. Da werden hunderte Parteigremien, Führer zusammentreten müssen, um zu überlegen, welche Kandidaten und wie würde man sie gegebenenfalls noch ins Rennen bringen. Nach dem Chaos-Parteitag von 68 in Chicago, der übrigens sich anschloss an den letzten und zwar noch mit anderen Wahlen zwischendrin, aber den anderen großen, schwierigen Parteitag 52, der letzte wirklich offiziell offene Parteitag der Demokraten war, haben sich Regeländerungen gegeben, die eben nochmal die Delegiertenstimmen, die auf diesen Parteitag kommen, die werden in den Vorwahlen in 50 verschiedenen Bundesstaaten über 50 verschiedene Wahlsysteme bestimmt und die sind gebunden an diesen Kandidaten. Und diese zu entbinden, in Anführungszeichen, und Kandidaten zu finden, die eine Partei, also die es verstehen, eine Partei zu einen, die im vergleichbaren Spektrum die CDU, den rechten Rand der CDU zum Teil mit einnimmt und den ganz linken Rand der SPD, also eine ganz große Volkspartei, das ist eben das, was Joe Biden ja damals 2020 als Kandidat erst stark gemacht hat, dass er der Kandidat der Einheit der Partei war. Und jetzt jemanden zu finden, der das vermögen würde auf kürzeste Zeit und der dann auch noch national bekannt gemacht werden kann und der auch entsprechend finanziert werden kann, das sind alles ganz große Hürden, sowohl operativ wie eben auch systematisch für die Partei selbst.
Und bevor wir dann noch mal gleich anknüpfen, würde ich jedenfalls gern noch mal einen Schritt zurück. Was Sie sagen, ist jedenfalls eines, so unklar ist, wie es weitergeht. Eines ist klar, am Anfang kann nur eine Entscheidung von Joe Biden selbst stehen, denn wenn er in irgendeiner Form gezwungen würde, sich zurückzuziehen, dann würden die Demokraten vollends in ein Chaos gestürzt.
Ja, die Partei per se, die kann ihm vielleicht gut zureden, aber die Entscheidung liegt bei ihm, solange er die mentale und überhaupt physische Kapazität hat, das zu entscheiden. Wenn er morgen einen Schlaganfall hätte und im Krankenhaus läge und nicht mehr in dem Sinne klassisch zurechnungsfähig wäre, also incapacitated heißt es in den Parteistatuten, dann, also würde erstmal Kamala Harris, die Vizepräsidentin, in die Rolle der Präsidentin schlüpfen und dann müsste die Demokratische Partei eben nochmal ans Reißbrett. Und das bringt dann schon wieder eben nochmal die Vizepräsidentin stark ins Gespräch, die nicht so populär wäre vielleicht in einem normalen Ermessen wie andere Kandidaten, die sich jetzt vielleicht ins Spiel bringen, aber die zumindest einen ganz großen Vorteil genießt. Sie ist im ganzen Land bekannt, positiv oder negativ. Aber nochmal, jetzt in dieser Situation muss Joe Biden die Entscheidung treffen.
Und wenn wir dann, sagen wir mal, einen Schritt weiter wären, ist es auch Ihre Wahrnehmung im Moment, dass sich die Debatte innerhalb der Demokratischen Partei auf diesen Punkt gerade fokussiert? Wenn es eine andere Option geben sollte, wenn jemand anders in die Bresche springen müsste, dann wäre Kamala Harris als Vizepräsidentin tatsächlich die erste Wahl. Das war schon mal anders eingeschätzt worden in der Partei.
Auf das Präsidentschaftsamt bezogen, wenn er jetzt aus seiner Präsidentschaft aus irgendeinem Grund ausscheiden würde, dann ist sie die Vizepräsidentin, dann ist sie gesetzt. Wenn es hinsteuert auf einen offenen oder schlussendlich einen verhandelten, eine Brokered Convention, das ist so die zweite Option, die würde sich dann aber herausschälen aus der ersten, aus einem Vorläufer, dann muss sie nicht unbedingt, weil nochmal, es gibt verschiedene Nominierungsteile in einem Parteitag, wo die Vizepräsidentin und der Präsident separat behandelt werden. Also sie könnte gegebenenfalls auch Vizepräsidentschaftskandidatin bleiben, für diese jetzt anstehende Wahl und ein anderer Präsidentschaftskandidat würde das Ticket abrunden. All diese Dinge sind theoretisch am Reißbrett möglich, aber eine Sache, die die Demokratische Partei sehr klar überlegen wird, ist, welchen Kandidaten oder welche Kandidatin gibt es, die man jetzt in einem Schnellverfahren auf nationaler Bühne so aufbauen kann, dass sie wiederum das Vertrauen nicht nur der Kernwähler der Demokraten mit abholt, sondern auch eben entsprechend das Vertrauen der in Anführungszeichen Wechselwähler, der Independents oder der Wähler, die sich gegebenenfalls das erste Mal in eine Wahl motivieren lassen. Denn das sind die, die schlussendlich in einem so engen Feld den Unterschied machen.
Weil Sie jetzt uns angedeutet haben, welche verschiedenen Verfahren es geben könnte auf dem Weg zu einer neuen Spitzenkandidatin, einem neuen Kandidaten. Lassen Sie mich da noch einen Augenblick bleiben. Haben Sie ein Gefühl dafür, welcher Weg bei allen Gefahren, die ohnehin jetzt drohen, der am ehesten noch machbare wäre? Eine offene Auseinandersetzung über eine andere Kandidatin, einen anderen Kandidaten oder im Hintergrund Gespräche darüber, auf wen man sich innerhalb der Demokratischen Partei einigt, um dann eine Person oder zwei Personen zu präsentieren?
Also zurzeit scheinen beide Wege ähnlich schwierig, aber zumindest irgendwo gangbar. Ich glaube, die Demokraten haben ganz große Angst, und da geht es jetzt nochmal um den Kandidaten der anderen Seite. Wenn Donald Trump gewinne, vor dem Hintergrund dieser Immunitätsentscheidung des obersten Gerichtshofs, vor dem Hintergrund, dass noch es zwei weitere Entscheidungen des obersten Gerichtshofs gegeben hat, über die eine internationale Presse weniger spricht, aber die quasi schon die Zersetzung der Expertenkommissionen, der unabhängigen Standardbehörden und so weiter und so fort vorgibt, dass das schon der Anfang der Zersetzung des administrativen Staates oder der Bürokratie an sich ist, der Expertenbürokratie, auf der natürlich auch irgendwo jede Bürokratie oder jeder Staat fußt, dass das jetzt schon losgeht, das wirklich institutionelle Aufdröseln der Demokratie, wie wir sie kennen, und das natürlich zu erwarten ist unter einem Donald Trump, dass ein jetzt noch unabhängiges Justizministerium komplett vereinnahmt wird von der Exekutive. Wir wissen die Pläne, den Beamtenapparat auszutauschen mit Loyalisten, mit einem konservativen Rolodex von 54.000 möglichen konservativen Loyalisten, die auf unterschiedlicher Ebene in den Apparat eingespült werden sollen, dass die Demokraten sich selbst schuldig machen würden, quasi an dem Abbau der eigenen Demokratie, weil sie diese Probleme nicht lösen können, beziehungsweise nicht vielleicht schon frühzeitig auf einen anderen Kandidaten gesetzt haben. Das sind so Dinge, die die Demokraten natürlich im Hintergrund bewegen und die eben auch diese Risikoabschätzung zwischen der einen Seite und der anderen Seite noch stärker verkomplizieren. Denn mit Donald Trump haben sie es nicht mit einem normalen Kandidaten zu tun und noch nicht mal mit dem Donald Trump von 2016.
Mit anderen Worten, wenn die Demokraten das ernst nehmen, was Joe Biden und alle im Grunde uns seit Monaten, wenn nicht seit Jahren erzählen, nämlich dass Donald Trump in einer zweiten Amtszeit eine ernste, konkrete Gefahr für die Zukunft der amerikanischen Demokratie ist, dann, wenn Sie selber das ernst nehmen, dann müssen Sie umso mehr jetzt nachdenken, ob Joe Biden tatsächlich noch geistig, körperlich, wie auch immer, in der Lage ist, diese Herausforderung anzunehmen und zu bestehen gegen Donald Trump.
Das ist ganz genau richtig. Und das ist das Argument. Es wird viel argumentiert in den Meinungsseiten der amerikanischen Zeitungen, auch besonders der linksliberal einzuschätzenden Zeitungen gerade, zu sagen, Joe Biden, das einzig Patriotische wäre, Herr Präsident, mit allem Respekt, ist, wenn Sie sich jetzt zurückzögen. Denn das wäre der Ausspruch eines gänzlich zu verstehenden amerikanischen Patriotismus, auch gerade gegenüber der Verfassung und in dieser quasi prekären Lage, in der sich die Verfassung jetzt befindet. Denn wenn wir heute sprechen, am 4. Juli, am Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten, als quasi die Revolution gegen den König George in England, also der Bruch mit einer Monarchie in England besiegelt wurde, in dem die Rechtsstaatlichkeit Amerikas so gefasst worden ist, wie sie gefasst worden ist, nämlich dass keiner über Recht und Gesetz stehen kann und dass ein oberstes Gerichtshof in einer Entscheidung am 1. Juli das so zurückdreht, dann steht die Funktionalität der amerikanischen Verfassung auf dem Spiel. Und so werfen das eben viele Kommentatoren jetzt in die Waagschale, wissend oder unwissend, um die Komplexität dessen, was sich jetzt die Demokratische Partei dann aufladen werden müsste.
Ich weiß gar nicht, wie weit Sie sich da aus dem Fenster lehnen wollen, weil die Situation einfach unglaublich unübersichtlich im Moment ist. Wir haben gesprochen über Kamala Harris als mögliche Kandidatin, die an die Stelle von Joe Biden treten würde. Wir haben noch gar nicht gesprochen über eine Vielzahl von Namen, insbesondere unter den Gouverneurinnen und Gouverneuren auf Seiten der Demokraten, die jetzt als mögliche Kandidatinnen gehandelt werden und Kandidaten. Was glauben Sie, überwiegen die Gefahren oder ist das eigentlich zwingend, dass am Ende dessen, was jetzt abläuft, eine entschlossene Entscheidung steht, auf jemand anderes zu setzen, weil sonst eben all das droht, was Sie uns beschrieben haben?
Es muss vor allen Dingen Letzteres sein. Eine ganz klare, entschlossene, von der Demokratischen Partei getragene, mit den demokratischen Wählern, die eben zu Vorwahlen gegangen sind, die sich gebunden haben an Joe Biden. Man möge auch nicht vorstellen, was es für Wähler gäbe, die dann nun meinen, weil es eben nicht Joe Biden ist, aus irgendeinem Grund sich enttäuscht zu sehen. Die muss man alle abholen. Das heißt, die Demokratische Partei muss ein Strategieglanzstück leisten, was sie sich in den vergangenen Präsidentialzügen, also den eigentlichen Kampagnen, bislang nicht bewiesen hat, dass sie das sonderlich gut kann. Das ist die große Sorge, die jedenfalls bei mir mitschwingt, wenn ich gefragt werde, sollte man in die eine oder andere Richtung entscheiden. Das kann nur gut ausgehen, die Entscheidung für einen anderen Kandidatin oder eine andere Kandidatin, wenn die gesamte Partei mitzieht. Schlussendlich war das 2020 der Fall, als sich der linksliberale Flügel auch entschlossen hat, Joe Biden zu unterstützen. Und wenn das Argument nochmal gemacht wird über die Integrität und die Funktionalität der Demokratie, wenn also das, was die Demokraten jetzt als Warnlampe ständig über die 350 Millionen Amerikaner strahlen lassen, dass die Demokratie mitunter zu Ende gehen könnte, dann müsste es eine Parteidisziplin geben, wie es bisher noch nie gegeben hat. Und wenn das zu bewerkstelligen ist, intern, wenn diese Gespräche jetzt geführt werden können, in den Stunden, in denen wir jetzt sprechen und über die nächsten Tage, dann ist das Richtige oder dann ist der einzig richtige gangbare Weg, eine Kandidatin zu bestimmen, die diese schwere Bürde Joe Biden von den Schultern nehmen kann und die dann für die Demokraten über die nächsten 4 Monate in den aktivsten Wahlkampf, den die Demokratische Partei in ihrer jüngsten Geschichte je gesehen hat, in einen Wahlkampf ziehen kann.
Frau Klüver-Eschbrook, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Wie ein Who is Who ausgewählter Autokraten dieser Welt wirkt das Treffen der sogenannten Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, das gerade in der kasachischen Hauptstadt Astana stattfindet. Der belarussische Diktator Lukaschenko zum Beispiel gibt sich da die Ehre, ebenso der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Die größte Aufmerksamkeit beanspruchen allerdings die Präsidenten von Russland und von China, Wladimir Putin und Xi Jinping. Denn diese beiden haben dieses Bündnis ja schließlich 2001 aus der Taufe gehoben. Nicht zuletzt als politisches und wirtschaftliches Gegengewicht zum Westen, unter anderem auch zur NATO. Diesen Gipfel wollen wir uns etwas genauer ansehen, zusammen mit Peter Sawicki, unserem Korrespondenten in Warschau, der in diesen Tagen das Treffen und diesen Gipfel für uns beobachtet. Grüß dich, Peter.
Ja, hi Jasper.
Peter, bevor wir gleich im Einzelnen über das sprechen, was auf dem Gipfel passiert ist und gerade passiert, gib uns noch mal einen Eindruck davon, wer hat sich in dieser Organisation zusammengeschlossen, welches Kalkül steckt dahinter?
Ja, ich habe vorhin einen Text gelesen, in dem ein Experte für den eurasischen Raum zitiert wurde, der das so sinngemäß gesagt hat. Er hat bis heute Mühe festzustellen, was das überhaupt für eine Organisation ist. Und das weiß die Organisation oder das wisse die Organisation wahrscheinlich selber noch nicht so richtig, dieses Zitat von diesem Experten. Und das ist ja in der Tat auch schon, sagen wir mal, eine etwas kuriose oder interessante Zusammenstellung der Länder, die hier dran teilnehmen, die auch zum erweiterten Kreis gezählt werden. Also bislang waren es 9 Mitglieder, eben neben Russland und China auch Indien und Pakistan, ja auch 2 Staaten, die ja wirklich sehr gegensätzliche Interessen teilweise haben. Die zentralasiatischen Länder mit Ausnahme von Turkmenistan, dazu auch Iran und seit heute ganz offiziell Belarus als 10. Mitglied mit dabei. Aber dann gibt es noch sogenannte Dialogpartner. Dazu gehören dann zum Beispiel Aserbaidschan. Der Präsident Ilham Aliyev ist auch beim Gipfel mit vor Ort. Aber auch Saudi-Arabien, die Türkei oder Ägypten. Also ein sehr breites Feld, überwiegend, du hast es gesagt, sagen wir mal, wenig demokratischer, eher autokratischer, vielleicht auch diktatorischer Staaten, die sich da zusammentreffen in Kasachstan, das jetzt Gastgeber ist. Naja, und kurz zusammengefasst ist das sicherlich richtig, wenn man sagt, dass dort angestrebt wird, ein politisches Gegengewicht zum Westen zu bilden, beziehungsweise auch dadurch, dass man da als geeinte, zumindest politische Front sich gibt oder sich präsentiert, dadurch auch eben das diplomatische Gewicht der einzelnen Staaten wachsen soll. Wobei in diesem Jahr natürlich vieles auch vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine stattfindet. Auch das ist dort ein Thema bei diesem Gipfel, zumindest implizit.
Und dieser Gipfel hat gestern begonnen, geht heute zu Ende. Welche Signale kommen bisher aus Astana, was den Verlauf dieses Gipfels angeht?
Also vieles wird man wahrscheinlich nicht sofort, vielleicht erst später erfahren oder auch gar nicht ganz konkret, weil das natürlich auch eine Plattform für zahlreiche bilaterale Treffen ist. Und da gibt es ja sehr unterschiedliche Interessen. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass es am Rande dieses Gipfels ein Treffen zwischen der Türkei und Katar gibt. Da soll das Thema die Lage im Nahen Osten sein, also konkret Israel und der Krieg in Gaza beziehungsweise die mögliche Ausweitung auf den Libanon. China und Kasachstan haben ein bilaterales Treffen abgehalten, beziehungsweise die beiden Präsidenten Xi Jinping und Kasym Jomart Tokayev. Das ist übrigens ein sehr bemerkenswertes Verhältnis. Der kasachische Präsident versucht, sich deutlich stärker auch Richtung China zuzuwenden, nicht allzu sehr von Russland abhängig zu sein. Also Kasachstan hat ja diese besondere auch geografische, sicherheitspolitische und geostrategische Lage zwischen diesen beiden Ländern, China und Russland, gelegen. Aber es sind auch grundsätzliche strategische Überlegungen deutlich formuliert worden, zum Beispiel in Person des chinesischen Präsidenten, der konkret gesagt hat, die Mitglieder dieser Organisation, sie sollten, Zitat, Widerstand gegen äußere Einflüsse leisten und das Recht auf Selbstbestimmung schützen. Was übersetzt heißt, ihr sollt machen können, was ihr wollt. Es soll keine westliche Einmischung in innere Angelegenheiten geben, also mit Blick auf politische Entwicklungen, Bürgerrechte und so weiter. Und ganz ähnlich hat sich auch Wladimir Putin geäußert, der russische Präsident, der gesagt hat, Zitat, die multipolare Welt ist Realität geworden. Also auch hier dieser zumindest formulierte Anspruch, ein Gegengewicht zum Westen, auch zur NATO zu bilden und dass der Westen eben aus russischer Sicht, das ist zumindest ja der Wunsch, nicht mehr bestimmen soll, in welche Richtung es geht. Und aus russischer Sicht ist das natürlich auch damit verbunden, dass der Krieg, den man in der Ukraine angezettelt hat, auf möglichst breiter internationaler Ebene, wenn man so will, legitimiert werden soll, in diesem Rahmen zum Beispiel.
So, und wenn es so ist, dass Wladimir Putin, der russische Präsident, seit weit mehr als 2 Jahren jetzt, wenn er unterwegs ist, dann immer diesen Angriffskrieg gegen die Ukraine quasi mit im Gepäck hat, kann man dann ein bisschen beschreiben, mit welcher Agenda er jetzt speziell zu diesem Gipfel gereist ist?
Da ist natürlich zunächst einmal die diplomatische Ebene mit entscheidend, dass Wladimir Putin demonstrieren kann, dass trotz des Krieges, trotz der damit verbundenen Sanktionen, trotz des damit verbundenen Strafbefehls, der gegen Putin verhängt wurde, des Internationalen Strafgerichtshofs, dass das für ihn eben kein Hindernis sei, auf großer internationaler Ebene, jetzt eben auch auf so einer Konferenz mit so vielen Teilnehmerstaaten, sich präsentieren zu können, frei reisen zu können, auch hofiert zu werden. Er hat auch geradezu demonstrativ eine ganze Reihe von bilateralen Gesprächen abgehalten, sich mit den jeweiligen Staats- und Regierungschefs ablichten lassen, mit dem Premierminister von Pakistan, mit dem chinesischen Präsidenten, mit dem aserbaidschanischen Präsidenten und so weiter. Das soll also eine Botschaft an den Westen sein. Seht her, ich bin nicht isoliert, ich bin nach wie vor ein zumindest nach außen hin geachteter politischer Player und an mir kommt man eben nicht vorbei, wenn es darum geht, die Situation in der Ukraine zu lösen. Und dazu kommen natürlich auch wirtschaftliche Fragen, da können wir sicherlich gleich noch drauf eingehen, bilaterale Arrangements, vor allem mit China, das spielt hier eine sehr große Rolle bei diesem Gipfel in Kasachstan, aber diese politische und diplomatische Ebene, die ist aus Sicht von Putin sicherlich entscheidend.
Und selbst wenn es ihm gelingt, diesen Eindruck nach außen zu erwecken und quasi entgegen der Isolation, von der er bedroht ist, zu zeigen, ich bin hier immer noch eine wichtige Persönlichkeit, repräsentiere ein wichtiges Land in der Welt, muss man auf der anderen Seite eben auch mit Blick auf die wirtschaftliche Situation in Russland sagen, er ist, was die Wirtschaft angeht, er ist auch, was die militärische Unterstützung angeht, eben auf diese Staaten, die sich da versammelt haben, ein Teil von ihnen zumindest angewiesen?
Das ist sicherlich so. Das ist ja so ein bisschen eine paradoxe Situation. Es ist ja einerseits aus Sicht der Ukraine, aus Sicht des Westens ja besorgniserregend, wenn zum Beispiel der Iran ja schon seit längerer Zeit Russland zum Beispiel mit Drohnen ausstattet, mit Kampfdrohnen. Ein Vertreter des Irans, dort wird ja noch der Nachfolger des tödlich verunglückten Präsidenten Raisi gesucht. Ein Vertreter Irans ist auch vor Ort. Vor kurzem haben wir noch diese nochmal deutlich gewachsene Annäherung an Nordkorea beobachtet. Nordkorea ist jetzt bei diesem Gipfel nicht mit präsent. Das ist für die Ukraine natürlich ein großes Problem, wenn solche Staaten Russland dann umso mehr wenn nicht wirtschaftlich, dann sogar auch militärisch unterstützen, zeigt aber zugleich, dass Russland eben eigene Ressourcen nicht in unendlicher Zahl produzieren und herstellen kann und nutzen kann und dass diese westliche Unterstützung der Ukraine ja letztlich auch dazu geführt hat, dass Russland da auf diese Partner angewiesen geworden ist. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer hat den längeren Atem? Kann Putin bei so einem Gipfel vielleicht weitere Partner für sich gewinnen, möglicherweise noch Verträge abschließen, über weitere Lieferungen verhandeln, um dann den Krieg immer weiter in die Länge ziehen zu können? Und je länger das Ganze dauert, so das Kalkül von Putin, desto besser für ihn. Und deswegen präsentiert er sich hier ja dann eher als jemand, der sozusagen auf der Siegerstraße sei. Das ist zumindest das Bild, das er präsentieren will.
Kevin, nochmal zurück an den Anfang unseres Gespräches, wo du einen Experten zitiert hast, der schon Jahre versucht hat, herauszufinden, was eigentlich für eine Organisation das sein soll. Wir haben jetzt ein bisschen mehr erfahren, aber es bleibt ein gewisser Eindruck, nachdem ich dich nochmal fragen wollte. Es bleibt der Eindruck, dass nach außen hin eine große Gemeinsamkeit zur Schau gestellt wird, eine große Geschlossenheit, auch unterlegt mit der großen Zahl an Menschen, die diese Staaten repräsentieren. Und auf der anderen Seite hört man ja doch hier und da, dass es Risse in dieser Fassade gibt, beziehungsweise dass intern die Konflikte doch einigermaßen groß sind. Kannst du uns zum Schluss einen Eindruck geben, wie mächtig oder nicht mächtig ist diese Organisation?
Also militärisch mächtig ist sie in dem Sinne jetzt nicht, weil es ja kein Militärbündnis ist, nicht wie die NATO. Es ist ja nicht so, dass Russland hier offen militärisch von einer Reihe von Staaten unterstützt wird. Ganz im Gegenteil, wenn man sich zum Beispiel Zentralasien anschaut, wo sich zum Beispiel Kasachstan ja sehr dagegen gewehrt hat, Russland allzu sehr zu unterstützen, beziehungsweise überhaupt militärisch oder auch politisch gar nicht so sehr zu unterstützen. Anders ist es natürlich mit China. Da gibt es jetzt auch diese Bilder einer weiteren Annäherung zwischen Russland und China. Da ist jetzt im Gespräch, dass russische Gaslieferungen an China ausgebaut werden könnten. Parallel dazu gab es auch in diesen Tagen einen durchaus besorgniserregenden Artikel, wonach China zusammen mit russischen Firmen Kampfdrohnen gemeinsam potenziell für den Krieg in der Ukraine bauen könnte. Und dann gibt es, wie vorhin schon angedeutet, ja Länder wie Indien und Pakistan, die ja nun wirklich nicht die gleichen Interessen haben und da in einem doch deutlichen Konflikt zueinander stehen. Im Übrigen ist der indische Premier Narendra Modi nicht hier mit vor Ort. Das hat hier durchaus für Verstimmung gesorgt. Also da auch durchaus so ein kleines Zeichen der Distanz von einem sehr starken politischen Akteur, der sich da vielleicht doch nicht so ganz festlegen will auf diesen Block und auch Kontakte zum Westen weiter aufrechterhalten will. Der Eindruck, der erweckt werden soll, dass es hier so eine komplett breite, in sich geschlossene politische, wirtschaftliche Front gegen den Westen ist. Dieser Eindruck ist sicherlich nicht richtig, nicht komplett richtig. Gleichzeitig ist es aber, wenn man ein bisschen strategisch weiterschaut und auf mögliche Friedensverhandlungen mit Blick auf den Krieg in der Ukraine schaut, ist es sicherlich für den Westen ein Problem, wenn Russland von so vielen Staaten dann auch sichtbar umgeben ist. Das wird es nämlich deutlich schwieriger machen, einen Friedensvertrag auf den Weg zu bringen, der sozusagen die überwiegenden ukrainischen Interessen berücksichtigt. Und das erhöht sicherlich den russischen Spielraum und auch das politische Gewicht Russlands. Aber dass das Ganze hier sozusagen eine unmittelbare Gefahr für die NATO ist, das würde ich so jetzt nicht sagen. Das hängt auch eher davon ab, wie stark die NATO nach innen selbst ist, wie geschlossen sie ist, wie sie strategisch ausgerichtet ist. Und da müssen wir bekanntlich noch ein paar Wochen und Monate abwarten, bevor wir wissen, wer der neue US-Präsident wird und welcher neue Kurs da möglicherweise eingeschlagen wird.
Peter, vielen Dank.
Danke.
Und das war der Tag für diesen 4. Juli 2024. Heute im Team Justina Bronska und Jasper Barenberg. Danke fürs Hören und tschüss.